Martin Luthers gehören nicht zur Heiligen Schrift.
Das spricht aber nicht dagegen, dass wir uns mit Luthers Schriften beschäftigen.
Für Luther selbst stand die Bibel ja auch über seinen eigenen Schriften. Aber gute theologische Schriften bringen die Sache auf den Punkt. Und schlechte theologische Schriften fordern uns wenigstens zum Widerspruch heraus und helfen uns vielleicht auch dadurch, das Wesentliche zu erkennen. Also nichts gegen theologische Schriften und erst recht nicht gegen die von Martin Luther. Die heutige Predigt ist also einfach eine kleine Reise durch die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Und zum Schluss kommen dann noch ein paar Überlegungen dazu, was uns diese Gedanken heute zu sagen haben. Die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen besteht aus 30 Thesen. Und die Schrift beginnt mit zwei Leitsätzen, die es in sich haben. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist paradox und verlangt nach einer Erklärung. Die gibt Martin Luther gleich in der zweiten These. Um diese zwei sich widersprechenden Reden von der Freiheit und von der Dienstbarkeit zu verstehen, sollen wir daran denken, dass ein jeglicher Christenmensch zweierlei Natur ist, geistlicher und leiblicher. Nach der Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher Mensch genannt. Nach dem Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerlicher Mensch genannt. Weil der Mensch zugleich geistlich und leiblich ist, ist er zugleich ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan und ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Inwiefern ist bzw. wird der geistliche bzw. innerliche Mensch frei? Nicht durch äußere Dinge oder fromme Werke, sondern durch das Wort Gottes, genauer durch die Predigt des Evangeliums. Was ist die Predigt des Evangeliums? Die Predigt des Evangeliums soll sein und ist so beschaffen, dass du deinen Gott zu dir reden hörest, wie all dein Leben und Werke vor Gott nichts seien, sondern du müsstest mit allem dem, was in dir ist, eigentlich verderben. Damit du aber aus deinem Verderben herauskommen mögest, so setzt er dir seinen lieben Sohn Jesus Christus vor und lässt dir durch sein lebendiges, tröstliches Wort sagen, du sollst dich ihm mit festem Glauben ergeben und frisch auf ihn vertrauen. Ebenso sollen dir um diesen Glaubenswillen alle deine Sünden vergeben sein, soll all dein Verderben überwunden sein und du gerecht, wahrhaftig, in Frieden fromm sein, sollen alle Gebete erfüllet und du von allen Dingen frei sein. Was also ist die Freiheit des inneren Menschen? Es ist die Freiheit von dem Druck, sich die Seligkeit durch Werke verdienen zu müssen. Bedarf er denn keines Werkes mehr, so ist er gewisslich von allen Geboten und Gesetzen entbunden. Ist er entbunden, so ist er gewisslich frei. Das ist die christliche Freiheit, der einzige Glaube, der da macht, dass wir keines Werkes bedürfen, zur Frömmigkeit und Seligkeit zu gelangen. These 11. Oder ein paar Thesen weiter, These 16. Daraus sieht man klar, wie ein Christenmensch frei von allen Dingen und über alle Dinge ist, so dass er keiner guten Werke dazu bedarf, dass er fromm und selig sei, sondern der Glaube bringt's ihm alles im Überfluss. So weit, so gut. So kennen wir Martin Luther. Und wenn wir ihn nicht kennen mit solchen Originalzitaten, so kennen wir doch die ganz ähnlichen Gedanken des Apostels Paulus, von denen Luther sich hat inspirieren lassen. Aber das ist doch nicht alles. Denn damit wäre ja auch nur die erste Behauptung erklärt. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ab These 19 geht es daher dann nicht mehr um den innerlichen, sondern um den äußerlichen Menschen. These 20. Obwohl der Mensch inwendig nach der Seele durch den Glauben genügend gerechtfertigt ist und alles hat, was er haben soll, so bleibt er doch in diesem leiblichen Leben auf Erden und muss seinen eigenen Leib regieren und mit Menschen umgehen. Da heben nun die Werke an. Hier darf er nicht müßig gehen. Da muss fürwahr der Leib mit Fasten, Wachen arbeiten und mit aller mäßigen Zucht getrieben und geübt sein, dass er dem innerlichen Menschen und dem Glauben gehorsam und gleichförmig werde, ihn nicht hindere, noch ihm widerstrebe. Der innerliche Mensch ist frei, aber der Mensch ist mehr als der innerliche Mensch. Der Mensch ist auch Leib und vor allem, er ist Mitmensch. Deshalb sind Werke wichtig. Sein Handeln gegenüber dem Mitmenschen soll seinem Glauben entsprechen. Wird dadurch der erste Teil nicht wieder in Frage gestellt? Nein. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass uns genau dieses Missverständnis unterläuft. Deshalb betont Martin Luther sofort in These 21, aber diese Werke dürfen nicht in der Absicht geschehen, dass der Mensch dadurch vor Gott fromm werde. Um zu verdeutlichen, was gemeint ist, verweist Martin Luther auf eine sehr originelle Weise auf Adam und Eva. These 22. Man soll die Werke eines Christenmenschen, der durch seinen Glauben und aus lauter Gnade Gottes umsonst gerechtfertigt und selig geworden ist, nicht anders achten, als wie die Werke Adams und Evas im Paradies gewesen wären. Nun war Adam von Gott fromm und gut geschaffen, ohne Sünde, dass er durch sein Arbeiten und Hüten nicht erst fromm und gerechtfertigt zu werden brauchte. Doch damit er nicht müßig ginge, gab Gott zu schaffen, das Paradies zu bepflanzen, zu bebauen und zu bewahren. So bedarf auch eines gläubigen Menschen Werk, welcher durch seinen Glauben wieder ins Paradies gesetzt und von Neuem geschaffen ist, keiner Werke fromm zu werden, sondern damit er nicht müßig gehe und seinen Leib abmühe und bewahre, sind ihm solche freien Werke zu tun befohlen. Also, wir sind wie Adam und Eva im Paradies. Jedenfalls, das ist der Vergleichspunkt, ist zwischen Gott und uns alles so okay, wie das zwischen Adam und Eva vor dem Sündenfall der Fall war. Deshalb sind die Werke nicht dafür da, uns bei Gott irgendetwas zu verdienen. Werke dienen zum Bepflanzen, zum Bebauen, zum Bewahren. Damit wir die Werke auf der einen Seite weder verachten, noch auf der anderen Seite so betonen, dass wir am Ende wieder bei der Werkgerechtigkeit herauskommen, formuliert Luther noch zwei Leitsätze, die wir uns sehr gut einprägen können. These 23. Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten frommen Mann, sondern ein guter frommer Mann macht gute fromme Werke. Und böse Werke machen nimmermehr einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht böse Werke. Werke, und seien sie noch so gut, machen nicht fromm. Es ist andersrum. Der Glaube macht gute Werke. Aber Martin Luther begnügt sich nicht nur damit, Missverständnisse abzuwehren, Missverständnisse im Sinne einer Werkgerechtigkeit. Immer noch steht die Frage im Raum, ob und inwiefern Werke wichtig sind, auch wenn sie nicht zur Seligkeit beitragen. In These 20 hatte er bereits gesagt, zitiere das nochmal, obwohl der Mensch inwendig nach der Seele durch den Glauben genügend gerechtfertigt ist und alles hat, was er haben soll, so bleibt er doch in diesem leiblichen Leben auf Erden und muss seinen eigenen Leib regieren und mit Menschen umgehen. Da heben nun die Werke an. Hier darf er nicht müßig gehen, da muss fürwahr der Leib mit Fasten, Wachen arbeiten und mit aller mäßigen Zucht getrieben und geübt sein, dass er dem innerlichen Menschen und dem Glauben gehorsam und gleichförmig werde, ihn nicht hindere, noch ihm widerstrebe. Ähnlich, aber noch klarer, sagt er es in These 26. Nun wollen wir, Tippfehler, mehr von Werken sagen, die er anderen Menschen gegenüber tut. Denn der Mensch lebt nicht allein in seinem Leibe, sondern auch unter anderen Menschen auf Erden. Darum kann er ihnen gegenüber nicht ohne Werke sein. Er muss ja mit ihnen zu reden und zu schaffen haben, obwohl ihm derselben Werke keines zur Frömmigkeit und Seligkeit Not ist. Darum soll seine Absicht in allen Werken frei und nur dahin gerichtet sein, dass er anderen Leuten damit diene und nütze sei. Anders ausgedrückt, wir leben nicht auf einer einsamen Insel. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und deshalb sind Werke wichtig. Nicht um bei Gott etwas zu erreichen. Werke sind wichtig, um unseren Mitmenschen zu dienen. Und in diesem Sinn stimmt auch der zweite Satz der ersten These. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Dieser Satz ist natürlich nicht unabhängig vom ersten Satz. Die Freiheit von allem frommen Leistungsdruck ist vielmehr eine ganz wichtige Motivation, um unseren Mitmenschen zu dienen. Wir sind frei, weil Gott in Jesus Christus alles für uns getan hat. Deshalb sollen wir uns unseren Mitmenschen gegenüber so verhalten, wie Gott sich uns gegenüber verhalten hat. So nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Luther schreibt, und ob er nun auch ganz frei ist, These 27, soll er sich wiederum willig zu einem Diener machen, seinem Nächsten zu helfen, mit ihm verfahren und handeln, wie Gott mit ihm durch Christus gehandelt hat. Was dient dem Nächsten? Auf diese Frage kommt es an, wenn es um unsere Werke geht. Auf keine andere Frage kommt es an. Erst recht nicht auf die Frage, welche Werke ich tun muss, um gerettet zu werden. Und das bedeutet, These 29, hieraus kann ein jeglicher ein sicheres Urteil und Unterscheidung über alle Werke und Gebote entnehmen, auch darüber, welches blinde, tolle oder rechtgesinnte Prälaten seien. Denn welches Werk nicht dahin gerichtet ist, dem anderen zu dienen oder seinem Willen zu leiden, so ist's nicht ein gutes christliches Werk. Daher kommt's, dass ich besorge, weniger Stifter, Kirchen, Klöster, Altäre, Messen, Testamente seien christlich, ebenso wie die Fasten und Gebete. Denn ich fürchte, dass in dem allesamt ein jeglicher nur das Seine sucht, vermeinend damit seine Sünden zu büßen und selig zu werden, welches alles aus Unkenntnis des Glaubens und christlicher Freiheit kommt. Abschließend wird deshalb in These 30 gesagt, aus dem allen folgt der Beschluss. Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Oder anders gesagt, die Freiheit eines Christenmenschen ist eine Freiheit in der Beziehung zu Gott und führt zum Dienst an den Mitmenschen. Soweit die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Was hat uns das heute zu sagen? Entsprechend den beiden Leitsätzen aus Luthers Schrift über die Freiheit eines Christenmenschen. Beides ist sowohl für unsere Gesellschaft als auch für unser Leben als Christen von Bedeutung. Erstens, das Evangelium von der bedingungslosen Liebe Gottes zu uns Menschen tut unendlich gut. Immer wieder wird behauptet, dass Luthers Suche nach dem gnädigen Gott nicht mehr wirklich aktuell sei. Ich persönlich glaube das nicht. In unserer Leistungsgesellschaft ist der Hinweis, dass bei Gott die Uhren anders ticken, unendlich wichtig. Überall tönt es, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Vielleicht tönt das sogar noch lauter bei uns in unserer heutigen Gesellschaft als im Mittelalter. Nur halt anders, moderner, im weltlichen Gewand. Das Evangelium sagt, der Mensch ist nicht das, was er aus sich macht, sondern das, was er von Gott her ist, sein geliebtes Kind. Und in der Gemeinde ist die Sache mit der Freiheit eines Christenmenschen auch nicht immer selbstverständlich. Immer noch gehört die Heilsgewissheit nicht unbedingt zur Grundausstattung eines jeden Adventisten. Immer noch ist da die Angst, dass irgendetwas zwischen Gott und uns steht. Und deshalb kann das Evangelium nicht oft genug gepredigt werden. Ja, christliche Predigt, die etwas anderes als dieses Evangelium predigt, ist keine christliche Predigt. Zweitens, christliche Freiheit ist nicht nur eine Freiheit von, sondern auch und vor allem eine Freiheit zu. Christen sind frei von allem religiösen Leistungsdruck. Und das macht sie frei, sich ihren Mitmenschen liebevoll zuzuwenden. Das ist wichtig in einer Zeit, in der Freiheit von vielen verstanden wird, als die Freiheit, tun und lassen zu können, was man will. So nach dem Motto, die Freiheit nehme ich mir. Das funktioniert natürlich nicht. Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Das hat auch immer Joachim Gauck betont, wenn er von der Freiheit sprach. Und das ist auch wichtig für die Gemeinde. Auch hier sollten wir bei Freiheit nicht Beliebigkeit hören. Und gleichzeitig ist es wichtig, diese Freiheit richtig zu verstehen, diese Freiheit zu. Bei den guten Werken das Wohl unserer Mitmenschen in den Mittelpunkt zu stellen. Wie ist es denn, wenn in der Gemeinde, wenn unter uns über Ethik und Moral gesprochen wird? Was ist dann der Maßstab? Sind die Gebote das Höchste? Geht es darum, dass alles seine Richtigkeit hat? Oder geht es darum, den Menschen zu dienen? Natürlich ist das kein Widerspruch. Zumindest muss das kein Widerspruch sein. Es ist allerdings doch ein Widerspruch, wenn das Gesetz gegen Mitmenschen benutzt wird, wenn es zur Moralkeule wird und man dabei womöglich überzeugt ist, seine Mitmenschen auf ihre Fehler aufmerksam machen zu müssen, weil Gott uns dann selbst zur Rechenschaft ziehen würde, wenn wir das versäumen würden. Dem Mitmenschen zu dienen, darum geht es bei den Werken. Das macht es schwerer und leichter zugleich. Schwerer, weil die Dinge dann nicht immer so hundertprozentig eindeutig sind. Beispiel: Sind wirklich alle Soldaten Mörder, wie Kurt Tucholsky das einmal meinte? Oder kann es auch sein, dass Soldaten ihren Mitmenschen dienen? Schwere Fragen. Leichter ist das, weil wir nicht Gefangene eines starren Regelwerks sind, sondern ohne schlechtes Gewissen unseren Blick darauf richten, was Menschen in ihrer Situation helfen kann und dann auch entsprechend handeln. Auch hier ein Beispiel. Natürlich gilt das Scheidungsverbot der Bibel. Aber wenn es in der Seelsorge darum geht, Menschen zu dienen, dann besteht in bestimmten Situationen auch die Möglichkeit, trotzdem zu Trennung und zu Scheidung zu raten. Zum Beispiel, weil Gewalt in der Ehe überhaupt nicht geht und das Scheidungsverbot Menschen keinesfalls zu wehrlosen Opfern von Gewaltexzessen machen darf. Das entspricht übrigens auch voll und ganz der Botschaft Jesu. Wenn wir allein daran denken, dass er gesagt hat, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Reformationsjubiläum. Eine Chance, Martin Luther neu zu entdecken. Und weil Martin Luther natürlich auch nur ein Mensch war, ein besonderer Mensch vielleicht, auch die Chance, weiter zu fragen über Martin Luther hinaus und mit seiner Hilfe das Evangelium neu zu entdecken. Ich lade euch ein, nutzt diese Chance, sei es in Sachen von der Freiheit eines Christenmenschen oder auch bei all den anderen Themen, die Martin Luther angestoßen hat und deren Wirkung bis in unsere heutige Zeit reicht. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, danke dafür, dass wir immer wieder das Evangelium hören dürfen. Die gute Nachricht, dass alles für uns getan ist, dass wir allein aus deiner Gnade leben können. Danke dafür, dass wir dadurch befreit sind, frei atmen können, erhobenen Hauptes durchs Leben gehen können. Danke dafür, dass das uns auch motiviert, uns unseren Mitmenschen zuzuwenden. Danke, dass wir wissen, dass zwischen uns und dir alles okay ist und dass wir deshalb Kapazität, Raum, Potenzial dafür haben, uns unseren Mitmenschen zuzuwenden, denen, die unsere Unterstützung brauchen. Danke dafür, dass du uns hilfst, einander in der Gemeinde zu dienen. Zeig uns auch, wo Menschen unserer Gesellschaft unsere Unterstützung brauchen. Segne alle, die sich auch in besonderer Weise in unserer heutigen Zeit angesichts der Flüchtlingsproblematik für ihre Mitmenschen einsetzen. Danke dafür, dass wir wissen, dass dieses Tun unter deinem Segen steht. Danke dafür, dass wir wissen, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.